Willkommen zu Umsatzlust, dem Podcast für alle, die Vertrieb leben und lieben. Hier teilen Michael Meyer und Thomas Markthanner ihre Strategien, ihre Erfahrungen und ihr Wissen, um deinen Vertrieb auf das nächste Level zu bringen. Lass dich inspirieren und entdecke, wie Umsatzlust Unternehmen voranbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Umsatzlust. Und wir haben heute wieder ein ganz tolles Thema für euch da draußen vorbereitet. Resilienz für Führungskräfte, Verständnis und Bedeutung. Das wollen wir heute besprechen. Wir haben auch einen ganz tollen Gast, eine Expertin zu diesem Thema eingeladen, und zwar die liebe Tamara Schwab. Kommen wir gleich zu. Wir freuen uns ungemein. Zunächst möchte ich aber den Ball rüberwerfen zu unseren Hosts, Thomas Markthanner und Michi Meyer. Hallo, grüße euch beide. Michi, schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Erste Podcast-Folge in diesem neuen Jahr. Ich weiß nicht gerade, welchen Monat wir haben, das vergesse ich immer wieder, aber ich freue mich, wieder dabei zu sein. Erste Aufnahme in diesem Jahr. Klasse!
Lieber Thomas, du kennst dich hoffentlich ein bisschen besser aus in unserem Kalender. Ich bin aber froh, dass du auch dabei bist. Herzlich willkommen.
Kenne ich. Ist ja unsere zweite Aufnahme, weil die erste haben wir ja im Dezember aufgenommen. Also herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir sind im Februar 2025. Ich freue mich richtig drauf, weil Tamara heute bei uns ist.
Jetzt sind alle zum Glück maximal verwirrt, was hier überhaupt für ein Datum ist, wann dieser Podcast online ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, einfach alles vergessen. Wir kommen auf jeden Fall zu einer Frau, die eine Menge zu erzählen hat, und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Also ich glaube, jeder von uns, Thomas, Michi und ich, haben uns super gefreut auf diesen Termin heute, wann auch immer dieser ist. Und wir begrüßen recht herzlich die liebe Tamara Schwab. Hallo Tamara.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich sehr auf den Podcast. Ich glaube, es wird richtig lustig.
Tamara, du hast vorhin gesagt, wir haben ein paar Minuten vorher gesprochen, dass du in sehr, sehr vielen Podcasts schon als Expertin, als Gast, als Rednerin anwesend warst. Das heißt, das ist für dich hier jetzt nichts Neues. Da würde mich mal interessieren, wie kam das dazu? Wie ist deine Geschichte? Kannst du uns da mal ganz kurz abholen? Warum bist du so gefragt in Podcasts? Was ist dein Thema?
Sehr, sehr gerne. Meine Geschichte ist eine, die nicht ganz so typisch ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ja der ein oder andere Podcaster auf mich zukommt und sagt, Mensch, kommst du auch mit zu meinem Podcast und erzählst mal deine Geschichte. Denn ich bin 31 Jahre alt und ich halte mittlerweile Resilienz-Workshops, Resilienz-Trainings, Coachings. Ich erzähle Menschen, wie man besonders herausfordernde Umstände, Lebensumstände, Situationen etc. mental gesund bewältigt. Und die erste Reaktion ist meistens, was will mir denn die 31-Jährige überhaupt erzählen? Mit 31 hat man doch noch gar nicht so viel Lebenserfahrung. Und was soll man denn da erzählen, was jetzt mir als vielleicht 50- oder 60-Jährigen wirklich noch was bringt? Und ich fange dann meistens erstmal damit an, meine Geschichte zu erzählen. Und ich fing an mit 23. Ich war gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, in eine Festanstellung einzutreten und wollte eigentlich jetzt meine Karriere starten. Und damals habe ich aber gemerkt gleichzeitig, dass ich Herzrhythmusstörungen habe, dass ich einfach so einen Druck die ganze Zeit auf der Brust habe. Bin damals zum Arzt gegangen und es kam relativ schnell raus, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe und die bekommen habe, dadurch, dass ich krank Sport gemacht habe. Vermutlich. Das Ganze hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis es dann hieß, ich bin wieder gesund. Ich habe wieder losgelegt mit dem Sport und allem. Und nach nochmal 2 Monaten habe ich dann im Fitnessstudio, als ich gerade auf dem Fahrrad trainiert habe, einen plötzlichen Herzstillstand gehabt. Also ich bekam Kammerflimmern, ich bin vom Fahrrad runtergefallen, ohnmächtig. Irgendwann hat das Herz ganz aufgehört zu schlagen. Und ich bin insgesamt 45 Minuten reanimiert worden, bis endlich der Notarzt mit Defibrillator da war und mich 2-mal defibrilliert hat, bis das Herz wieder von selber schlagen angefangen hat. Ja, und ich habe den Vorfall Gott sei Dank wie ein Wunder im Prinzip ohne bleibende Schäden überlebt. Die Chance lag so bei 3-4%, sowas in dem Dreh. Also es war wirklich ein Wunder, dass ich das so überstanden habe. Ich habe dann daraufhin einen Defibrillator implantiert bekommen, damit sowas nicht mehr passieren kann. Also dass der mich schon schockt, sobald mein Herz in dieses Kammerflimmern rutscht und man nicht darauf warten muss, dass irgendwann mal ein Notarzt kommt mit Defibrillator. Und ein halbes Jahr später habe ich tatsächlich dieses Gerät auch gebraucht. Problem war nur, dass das Gerät falsch implantiert worden war. Und so hatte ich in Ibiza, als ich gerade im Urlaub war, wieder Kammerflimmern und er hat mich zwar 5-mal geschockt bei vollem Bewusstsein, aber konnte eben die Herzrhythmusstörungen nicht beenden, weil er falsch implantiert war. Und so bin ich dann wieder mit einem Herzstillstand ohnmächtig geworden und musste wieder reanimiert werden. Also das waren dann 2 Herzstillstände und 2 Reanimationen innerhalb von einem halben Jahr. Und daraufhin ging dann eine Ära los mit vielen Krankenhausaufenthalten, vielen Notarzteinsätzen, mit immer wieder gefährlichen Herzrhythmusstörungen und Schocks vom Defibrillator, bis dann 2021, also nach insgesamt 5 Jahren, rauskam, dass ich eigentlich keine Herzmuskelentzündung hatte, also ich hatte eine Fehldiagnose, sondern ich einen genetischen Defekt in mir trage, der dafür sorgt, dass mein Herz von selber Stück für Stück vernarbt. Und diese Vernarbungen haben zu diesen Herzrhythmusstörungen geführt und zu den Herzstillständen. Dadurch, dass es aber 5 Jahre gedauert hat, ist die Krankheit dann leider schon so fortgeschritten gewesen, dass es nochmal ein halbes Jahr später dann soweit war, dass ich ein Spenderherz gebraucht habe. Und tatsächlich kam es dann auch so. Ich bin dann damals auf die Transplantationsliste gekommen, also auf die hochdringliche Transplantationsliste, und habe nach 33 Tagen ein Spenderherz bekommen. Und das Ganze ist jetzt 3,5 Jahre her. Mir geht es mittlerweile wieder sehr, sehr gut. Ich kann wieder mein Leben, Gott sei Dank, leben mit allem, was dazugehört, wie Sport, Arbeit, Reisen und. Und ja, heute zeige ich, wie man solche Herausforderungen, und es müssen jetzt gar nicht so extreme Herausforderungen sein, wie das, was ich jetzt so erlebt habe, aber wie man mit Unsicherheiten, mit herausfordernden Situationen, die einen aus der Komfortzone rausholen, wie man damit umgehen kann, wie man solche Dinge bewältigen kann und dabei mental gesund bleibt. Es ist jetzt mittlerweile so mein Steckenpferd geworden. Passt auch ganz gut zu meiner Ausbildung. Ich habe vorher Wirtschaftspsychologie studiert und jetzt kann ich eben nicht nur aus der Theorie berichten, sondern eben auch aus der Praxis und wie man solche Dinge wirklich im wahren Leben anwendet.
Krasse Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Wirst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hören, diese Reaktion. Also betretenes Schweigen auch hier in der Runde. Das ist ja wirklich, wirklich krass, was du erlebt hast. Was ich mich gefragt habe, wir hatten jetzt in den letzten Tagen ein paar Zeitungsartikel. Da ist ein bekannter Unternehmer, auch mit 44 plötzlich tot umgefallen, hatte was auch irgendwas am Herzen. Und ich habe für mich persönlich, bin ich in so eine leichte Angst reingekommen. Hab gedacht, oh Gott, kann dir irgendwie was passieren? Dann fängt man auch an und merkt irgendwie auf einmal sofort irgendwie was, ne, und es fängt an zu kribbeln. Und was ich mich jetzt gefragt habe, bei mir ist das ja reine Einbildung. Und du hast das erlebt. Wie, und da sind wir schon beim Thema, wie kommt man damit klar, nicht irgendwie andauernd in so eine Angst zu verfallen. Es könnte wieder was sein. Also ich kann mir vorstellen, man lebt ja in der ständigen Angst, das passiert jetzt wieder. Wie kommt man da raus?
Also tatsächlich war das so. Vor allem nach dem zweiten Herzstillstand war dann auch klar, okay, das kann mir tatsächlich jederzeit wieder passieren. Und diese Herzrhythmusstörung, die kann im Prinzip jede Sekunde wieder zurückkommen und ich brauche vielleicht wieder einen Defibrillator, ich brauche wieder einen Menschen, der mich reanimiert oder medizinische Hilfe oder wie auch immer. Mir hat es geholfen, also tatsächlich, es ist eine Erkrankung, das ist jetzt nochmal was anderes als im beruflichen Kontext, aber mir hat es sehr geholfen, damals einmal eine Psychologin an meiner Seite zu haben, mit der gemeinsam zu sprechen, einfach auch die Ängste anzusprechen und auszusprechen. Weil häufig sind es ja auch Dinge, die man immer irgendwie mit sich selber ausmacht und wo man immer versucht, alleine klarzukommen. Und man will auch gar nicht zum Beispiel sein Umfeld einbeziehen, weil man weiß, dass ja das Umfeld noch viel mehr Angst schon fast um einen hat als man selber, weil die stecken ja nicht in einem drin. Und da will man ihnen nicht noch mehr Angst machen, indem man seine eigenen Ängste äußert. Von daher war so eine objektive Person, die einfach raus war aus dem Ganzen und die Dinge auch nicht mit nach Hause nimmt, für mich extrem hilfreich, um da einfach ein bisschen Ruhe reinzukriegen, das auszusprechen und damit auch diese Ängste abzugeben ein Stück weit, indem ich sie halt einmal kommuniziert habe. Und zum anderen, was mir total geholfen hat, war, dass ich mir so eine Art Sicherheitsmechanismen damals gebaut habe. Also ich hatte zum Beispiel, wenn ich Herzrhythmusstörungen bekommen habe, war so ein Instinkt von mir, dass ich immer zum Beispiel die Balkontür aufgemacht habe oder die Terrassentür, damit ich wusste, okay, im Notfall, wenn ich dann meine Smartwatch den Notfallknopf drücke, das war dann mein zweiter Sicherheitsmechanismus, dann kann jemand auch reinkommen und muss nicht erst eine Tür aufbrechen und so. Und ich habe dann auch Menschen angerufen, wenn ich Herzrhythmusstörungen hatte, damit sie Bescheid wissen, dass es mir gerade nicht gut geht und so weiter und so fort. Also so kleine Sicherheitsmechanismen bauen, hat mir auch ein Stück weit Ruhe gegeben und ein bisschen mehr Sicherheit gegeben und damit natürlich auch wieder Entspannung. Und Entspannung ist immer förderlich bei Herzthematiken, weil wenn man in Stress verfällt, dann werden natürlich Herzrhythmusstörungen deutlich schneller erkennbar und fühlbar, als wenn man deutlich entspannter ist.
Hast du gerade eben den Satz gesagt, das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Arbeit. Wir müssen und ich muss jetzt natürlich irgendwie versuchen, daraus die Brücke zu schlagen zu unserer Arbeitswelt. Jetzt hören hier viele Leute zu, die natürlich Interesse daran haben, wie kann ich Resilienz als Führungskraft aufbauen, ne, und da resilienter werden. Das heißt, diese Brücke ist sehr hart und vielleicht würde ein oder andere jetzt da draußen denken, naja gut, ein bisschen krass der Wechsel, aber das ist natürlich meine Aufgabe, darüber zu reden. Und Michi, ich würde dich da gerne mal mit an Bord holen aus Vertriebssicht. Ich habe nämlich mal gelesen, dass eine sehr, sehr große Zahl an Vertrieblern Angst beispielsweise vor Kaltakquise haben. Also wirklich Angst davor, einen potenziellen neuen Kunden anzusprechen, anzurufen etc. Inwiefern ist denn deine Erfahrung aus so vielen Jahren Vertrieb, dass da auch eine gewisse Resilienz auch einen noch erfolgreicher machen kann?
Ich glaube, das Thema Resilienz gerade im Vertrieb und gerade im Bereich Kaltakquise ist mega, mega wichtig. Ich hatte mir vorhin noch aufgeschrieben, Thema Herausforderung, ne? Hatte Tamara angesprochen, dann musste ich wieder an Thomas gucken und Thomas hat ja jedes Mal diese technischen Herausforderungen zu Beginn einer neuen Folge. Vielleicht kann man Thomas da auch irgendwie nochmal helfen und Entspanntheit irgendwie mit reinbringen und das Ganze halt besser vorbereiten. Aber gut, jetzt nochmal zum Thema Vertrieb. Ich glaube, auch da sind wir gerade akut, haben wir super viele Themen gerade auch mit Umsatzlust und Akquise. Und da sprechen wir ganz oft mit Leuten, die Kaltakquise machen. Und ich glaube, da ist ja so die größte Herausforderung. Okay, du rufst 10 Leute an und hast tendenziell eher 9 Neins, die du dir anhören musst, ne? Weil kein Bedarf, kein Interesse haben wir schon, brauchen wir nicht. Und ich glaube, gerade da ist es eine hohe Kunst, immer wieder am Ball zu bleiben, immer wieder fröhlich ins Telefon reinzugehen, den nächsten Kunden anzurufen und zu sagen, hey, ich bin's übrigens, Michi von Umsatzlust und wir haben das beste Produkt aller Zeiten. Hörst dir gerne mal 10 Minuten an, so nach dem Motto. Und da ist Thema Resilienz extrem wichtig. Also gerade im Vertrieb und im Punkt Akquise, ja.
Absolut. Also das Thema technische Herausforderungen zum Anfang einer solchen Podcast-Folge möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass natürlich die Teilnehmer, die in so einer Podcast-Folge mit dabei sind, wie jetzt zum Beispiel Tamara oder auch du, lieber Nils und natürlich auch der liebe Michi, eine gewisse Resilienz an den Tag legen müssen, wenn Menschen technisch nicht so auf dem Level sind wie ich jetzt und immer wieder Probleme haben. Auch das hat mit Resilienz zu tun und ich genieße es sehr, dass ihr vollstes Verständnis dafür habt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir fragen mal die Expertin ganz kurz. Liebe Tamara, nehmen wir mal eine Person an, die so 10-mal in einen Meetingraum reinkommt und die Flüche werden immer schlimmer und immer lauter und immer brutaler. Was würdest du so jemandem empfehlen beim Stichwort Resilienz?
Ah, ich glaube, da ist eine Pause mal ganz gut. Einmal kurz zur Ruhe kommen, einmal kurz durchschnaufen, vielleicht einmal ganz kurz, weiß ich nicht, das Fenster aufmachen und mal kurz dreimal durchatmen und dann wieder fokussiert sich an die Lösung setzen für das Problem. Weil wenn man hektisch wird und versucht jetzt schnell, schnell, schnell irgendwie eine Lösung zu finden und der Stresslevel steigt, kommt man ja meistens weniger in ein konstruktives Denken rein. Und ich glaube, da hilft es an der einen oder anderen Stelle manchmal, sich wirklich rauszunehmen kurz aus der Situation und sich wieder zu sammeln.
Jetzt haben wir schon Thomas, ganz oft dieses Wort zugehört. Resilienz erwähnt.
Ja, ich werde ja nicht stressig, ich werde ja eher wütend. Ne? Also.
Ich glaube, das ist da auch anzuwenden.
Genau. Durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Ja,
sehr ja, gut. Okay. Sehr gut.
Wunderbar.
Also, ich greife mal wieder den Ball auf. Liebe Tamara, das Wort Resilienz haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Personen, die das noch gar nicht richtig zuordnen können. Oder vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Was ist das denn für dich, wenn du es mal so auf einen Satz reduzieren müsstest? Was ist für dich Resilienz?
Also für mich ist es die Fähigkeit, besonders herausfordernde oder belastende Situationen mental gesund zu bewältigen und nicht nur zu bewältigen, sondern daraus auch was für sich mitzunehmen. Also daran zu wachsen und stärker aus den Situationen rauszugehen. Also wirklich es nicht nur zu schaffen, sondern Erfahrungen daraus mitzunehmen, die dann wieder für neue Herausforderungen für mich hilfreich sein können.
Tamara, würdest du sagen, dass du eine gewisse Fähigkeit oder Talent oder Gene oder was auch immer es ist, mitgebracht hast, um durch diese Phase, durch die du durchgegangen bist, besser durchkommst als vielleicht durchschnittliche Person? Oder sagst du, das kann theoretisch jeder schaffen? Man muss es halt irgendwie lernen oder in diesem Prozess lernen. Was würdest du da sagen?
Also ich glaube, grundsätzlich kann es jeder lernen. Es kann aber sein, dass jeder von einem anderen Level startet. Also, dass wir andere Grundvoraussetzungen haben durch Erziehung, durch vielleicht ein Stück weit auch Gene. Ja, dass es vielleicht dem einen oder anderen leichter fällt als vielleicht einer anderen Person, die nicht so viel Resilienz mitbekommen hat, jetzt zum Beispiel aus dem Familienhaus. Da wird gewunken vom Michi.
Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, also du kannst gerne erst deinen Satz zu Ende führen. Alles gut, ich warte so lange.
Okay.
Ich wollte mich nur als nächstes anmelden.
Alles klar. Genau. Was mir nur aufgefallen ist in dieser ganzen Zeit, als ich krank war, mir ist relativ schnell, und das war in der ersten Reha-Zeit, also nach dem ersten Herzstillstand, kamen damals Menschen auf mich zu. Also in so einer Reha ist man, wenn man ein Herzpatient ist, im Alter von 24 Jahren, ist man gefühlt die Einzige in diesem Alter. Und das Alter fängt dann eigentlich eher erst wieder so bei ab 55 aufwärts, sag ich mal, an. Und von daher war ich da schon etwas sehr Besonderes. Dadurch kam ich auch mit vielen Menschen damals in Kontakt. Und ich habe immer wieder den Satz gehört, wie kannst du nach solchen Erlebnissen noch lächeln? Und ich lache sehr, sehr viel. Ich bin immer sehr freundlich und ich bin immer am Grinsen. So. Und das habe ich halt damals auch getan. Und mir ist damals eben dieser Satz gesagt worden. Und in dem Moment habe ich überhaupt nicht verstanden, warum mir jetzt diese Frage gestellt wird, weil für mich war ganz klar, also ich habe ja jetzt allen Grund zu lächeln, weil ich habe überlebt. Ich habe 2-3% Überlebenswahrscheinlichkeit erwischt. Mir geht es jetzt einigermaßen gut, sage ich mal. Ich habe jetzt keine kognitiven Ausfälle und so weiter und so fort. Ich hätte ja ein Pflegefall sein können oder ganz tot sein können. Also von daher, wenn ich jetzt lachen, wann dann? Und später kam ich dann so langsam wieder auf dieses Thema Resilienz, dadurch, dass ich es ja auch studiert habe. Es war erstmal so im Hinterkopf, aber irgendwann kam es dann wieder raus, nachdem ich, glaube ich, irgendeinen Artikel oder was gelesen hatte. Und damals ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mir dachte, okay, vielleicht habe ich so eine andere Einstellung und vielleicht hat das was mit dem Thema Resilienz zu tun. Also habe ich mich da dann wieder so ein bisschen eingefuchst in das Thema und festgestellt, ja, total lustig, ich habe das, was die Theorie sagt, habe ich, ohne es bewusst im Kopf zu haben, schon gemacht in dieser ganzen schwierigen Zeit. Also scheinbar habe ich schon so einen Grundstock an Resilienz gehabt. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich so viele Herausforderungen immer wieder gestellt bekommen oder war ich immer wieder konfrontiert mit vielen Herausforderungen, dass ich diese Resilienz immer weiter trainieren konnte. Also ich glaube, ich hatte das beste Bootcamp für Resilienz, was man so haben kann im Leben. Und ja, habe viele Erfahrungen mitgenommen, die mir auch gezeigt haben, dass die Theorie zwar sehr nett und wertvoll ist, aber dass für mich noch ganz viele andere Punkte entscheidend waren, ob ich jetzt die Herausforderungen meister und mental gesund meister und vielleicht sogar was daraus mitnehme. Das waren noch viel, viel mehr Punkte als das, was mir die Theorie sagt. Und diese Erfahrungen, die gebe ich jetzt eben anderen Menschen weiter.
Weitergeben ist, glaube ich, ein gutes Stichpunkt. Ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt. Mein Gott, ich bin noch nicht so richtig drin, aber es wird hoffentlich bald. Nee, Thema war, was ich mir vorhin aufgeschrieben habe, Frage. Also der Thomas und ich haben ja in der Vergangenheit viele Vertriebsteams begleitet, Unternehmen im Bereich Sales, da strategisch unterstützt und so weiter. Und da waren Führungskräfte dabei, viele, viele Vertriebler, Vertrieblerinnen da draußen. Und wann weiß ich denn, okay, der braucht mal ein Resilienztraining, ne? Und gibt's da ein Level, wo man sagt, ich übergebe den dann an dich, ne? Und sag, liebe Tamara, schau dir den mal genauer an. Ich glaube, der hätte sowas mal ganz dringend nötig. Und also erstmal wann und wie kannst du den irgendwie einstufen, sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist super resilient, ne? Er ist bei Stufe 3. Wie gehst du dann vor? Was machst du dann? Und inwieweit kann man dann Resilienz entwickeln bei jemandem?
Also grundsätzlich, glaube ich, sind wichtige Merkmale, ob jetzt jemand sehr gestresst ist beispielsweise. Also wenn er immer wieder in den großen oder in den hohen Stresslevel reinrutscht und man merkt, er kommt mit seinen Aufgaben nicht zurecht. Er hat vielleicht sogar privat auch noch Themen, die ihn gerade fordern. Gerade wenn man in einem Austausch ist zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, merkt man ja häufig, ob die Menschen jetzt gerade Unterstützung brauchen und ob einfach der Stresslevel und die Herausforderungen gerade zu viel für diesen Menschen sind. Meistens wird es ja sogar auch kommuniziert von den Personen. Oder vielleicht sind auch schon Krankheitsfälle oder Krankheitsausfälle bemerkbar. Das sind alles so Warnsignale, wo man vielleicht mal genauer hinschauen sollte, das Gespräch führen sollte und dann im nächsten Schritt vielleicht ein Resilienztraining planen sollte. Was ich dann gerne mache, ist, also wenn jetzt eine Person zu mir kommt, dass man man auch auf wissenschaftlicher Basis einmal schaut, wie resilient ist denn die Person schon? Also es gibt auch wissenschaftliche Tests, psychologische Tests, die relativ kurz sind, aber relativ schnell einem zeigen, wie hoch das Maß an Resilienz ist, das ich aktuell habe. Das ist auch immer eine Momentaufnahme. Also je nach Situation und je nach Gemütszustand habe ich ein anderes Maß an Resilienz. Ich kann zum Beispiel heute super resilient sein und am nächsten Tag, wo ich schlecht geschlafen habe, vielleicht und noch einen Streit morgens hatte mit der Frau oder mit dem Mann, dann bin ich vielleicht an dem Tag nicht so resilient. Also das sind immer Momentaufnahmen, aber wenn natürlich jetzt gerade Situationen sind, die sehr gehäuft auftreten und mich sehr belasten, dann ist es schon sehr hilfreich, in so ein Resilienztraining zu gehen und sich vor allem auch mal Gedanken darüber zu machen. Das ist immer so mein erster Schritt, den ich gerne den Personen mitgebe, sich zu überlegen, wo sein eigener innerer Akku steht. Also ich glaube daran, dass wir genauso wie das Handy einen inneren Akku in uns haben. Und dieser Akku hat drei verschiedene Zonen. Eine rote Zone, wo wir fast keine Energie mehr haben. Eine orangene Zone und eine grüne Zone. Die grüne Zone, in der sind wir meistens, wenn wir zum Beispiel frisch aus dem Urlaub kommen, wenn wir gerade frisch aufstehen und gut geschlafen haben und so weiter und so fort. Und dann sich zu überlegen, okay, wo steht denn mein innerer Akku aktuell? Also in welcher Zone ist er denn? Und wenn ich das über einen gewissen Zeitraum mache und immer wieder feststelle, dass ich sehr häufig in der orangenen oder sogar in der roten Zone bin, dann sollte ich handeln. Dann sollte ich mir Gedanken machen, was passiert gerade in meinem Leben? Also was frisst mir eigentlich die ganze Zeit diese Energie, dass ich immer wieder in diesen roten Bereich reinrutsche? Weil, was ist ganz, ganz weh oder warum ist das so wichtig? Wenn ich schon in dieser roten Zone bin und dann kommen Herausforderungen, mit denen ich nicht rechne und meistens sind die herausfordernden Situationen ja die sich nicht ankündigen, sondern die plötzlich um die Ecke kommen. Dann bin ich schon in der roten Zone und dann brauche ich plötzlich noch Energie, um diese Situation auch noch zu meistern. Dann habe ich aber fast keine Energie mehr. Das heißt, mein Akku, der ist schon am Rande und ich schaffe es nicht mehr, diese Situation zu bewältigen, weil mir schlicht und ergreifend die Energie fehlt. Das heißt, eigentlich sollte ich immer versuchen, mindestens in der orangenen Zone zu sein, um ausreichend Energie noch über zu haben, um solche Herausforderungen zu meistern.
Wie komme ich denn dann im besten Fall in die orangene Zone? Also ich glaube, das ist das, was du gerade sagst. Ne? Da finden sich, glaube ich, da draußen und auch ich wahrscheinlich ganz oft wieder, ne? Dass man irgendwie ein relativ hohes Stresslevel hat. Man kommt irgendwie nach Hause, freut sich irgendwie auf die Familie und dann ist dann doch irgendwie ein bisschen was anders irgendwie und man ist sehr leicht gestresst und genervt und man will das eigentlich gar nicht sein, weil man freut sich dann ja auch zu Hause auf die Familie, auf die Kids und so weiter. Einfach nur jetzt als Beispiel aus dem Alltag. Und was kann ich denn dann tun, um relativ schnell wieder in die orangene Zone zu kommen und vor allen Dingen auch in dieser orangen Zone zu bleiben?
Das war das, was ich eigentlich jetzt gerade noch anschließen wollte. Ich sollte mir bewusst sein, was sind denn eigentlich meine Energiefresser?
Oh, sorry.
Alles gut. Meine Energiefresser und meine Energiespender in meinem Leben. Und wie ist das Verhältnis? Das heißt, ist mir denn eigentlich bewusst, was mir alles im Leben Energie gibt? Und ist mir bewusst, was mir alles in meinem Leben Energie frisst? Und häufig muss man da erstmal ins Nachdenken kommen. Also gerade bei den Energiespendern. Was gibt mir denn Energie? Was tut mir gut? Womit kann ich meinen inneren Akku aufladen? Wo komme ich zur Ruhe? Und so weiter und so fort. Es gibt vielleicht so ein, zwei Sachen, die kommen sofort aus der Pistole geschossen und dann wird es aber doch schwieriger und wir müssen mal ein bisschen mehr ins Nachdenken reinkommen. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir auch unseren Alltag besser managen und vielleicht diese Ressourcenspender in Form von Energietankstellen immer wieder in unseren Alltag integrieren. Und es müssen auch gar keine riesengroßen Dinge sein immer wieder, wie jetzt ein Urlaub zum Beispiel. Spiel, der kommt immer sehr häufig als Energiespender, sondern auch kleine Sachen, wie zum Beispiel ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause, wie der Kaffee am Morgen, den ich in Ruhe alleine trinke und wo ich langsam wach werden kann. Oder, weiß ich nicht, das Hobby, was weiß ich, Rennradfahren oder was auch immer, was ich nach dem Feierabend machen kann. Und so weiter und so fort. Wenn ich mir dem bewusst bin, dann kann ich versuchen, diese Dinge immer wieder regelmäßig in meinen Alltag zu integrieren und damit so kleine Energietankstellen in mein Leben einzubauen, die dafür sorgen, dass mein Akku immer wieder zurück in diese orange und bestenfalls in die grüne Zone wechselt.
Jetzt hätte ich noch kurz was, weil das fasziniert mich gerade, weil also Resilienz hat ja laut deiner Aussage viele Gesichter. Ja, und ich hatte das bisher in der Vergangenheit für mich eigentlich immer so gehandhabt. Und jetzt nehmen wir mal die klassische Kaltakquise, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Und du 9 Neins verkraften musst und ein Ja dann bekommst, ob es jetzt ein Termin ist oder ein Abschluss, spielt ja keine Rolle. Und man dann natürlich immer sagt, okay, es liegt nicht an dir, es liegt am Kunden. Ne? Es liegt nicht an dir, es liegt am Kunden. Also du gibst die Schuld jemand anders. Eine andere Variante, wenn du in so einer oder ich in so einer Stresssituation bin, da relativiere ich Dinge. Und da bist du eigentlich das beste Beispiel, Tamara, wo man sagt, okay, wie schlimm ist das denn jetzt? Also wie schlimm ist das denn jetzt, dass das Finanzamt mir eine Rechnung über 10.000 Euro schickt? Ne? Ist das jetzt schlimm oder ist es eher schlimm, dass man ein Spenderherz benötigt oder. So habe ich das in der Vergangenheit immer für mich relativiert und sage, dass das, was passiert, ob es jetzt im privaten Bereich ist oder im geschäftlichen Bereich, welchen Einfluss hat es auf dein weiteres Leben? Also wie beeinflusst dich das? Und da so eine Relativierung zu machen, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es viel, viel schlimmere Dinge im Leben gibt, wie wenn ein Kunde einem nicht einen Termin gibt. Was eigentlich total lapidar und lächerlich ist. Aber die Situation in diesem Falle, wenn du eben Vertriebler bist und diesen Termin möchtest, für dich wahrscheinlich das Schlimmste in diesem Moment ist, aber dich 2 Minuten später gar nicht mehr tangiert. Und was ich faszinierend fand, was du gesagt hast, diese Energietankstellen, ne, dass du sagst, okay, du tankst ja wieder auf, um deine Resilienz zu steigern oder dann zu optimieren. Das finde ich faszinierend. So habe ich es nie gesehen. Aber das ist ein ganz neuer Blickwinkel darauf. Finde ich gut. Danke dir.
Es ist super lustig, Thomas, was du gerade angesprochen hast, das ist sogar eine Übung in meinen Resilienzseminaren, dieses Worst-Case-Szenario einmal auszubauen und sich wirklich mal vorzustellen. Also wenn ich in einer Situation bin, die mich total triggert, dass ich mir aber gleichzeitig im nächsten Moment Gedanken mache, okay, was wäre denn noch schlimmer? Und wenn ich dann dieses Szenario nochmal ein bisschen ausgebaut habe, dann mache ich es noch schlimmer. Und plötzlich wirkt diese Ausgangssituation, in der ich wirklich stecke, gar nicht mehr so tragisch, weil ich habe wieder diesen Boden unter den Füßen. Ich bin nicht mehr in dieser Momentaufnahme, oh Gott, das ist gerade alles so schlimm, sondern ich gewinne wieder Abstand und kann wieder ein bisschen klarer dann über diese Situation nachdenken und denken, okay, es könnte viel schlimmer sein. Und jetzt gehen wir in die Lösungsfindung.
Okay, absolut. Super, vielen lieben Dank.
Gerne.
Lieber Michi, jetzt heißt ihr ja nicht umsonst umsatzlos. Es geht um Umsatz, es geht um Unternehmenserfolg, der ja wahrscheinlich so als diese eine Kennzahl ganz, ganz oft Umsatz oben stehen hat. Jetzt würde man wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, was sind die Top 3 Dinge, die man als Unternehmer, als Unternehmerin machen sollte, um voranzukommen, um Umsatz zu treiben, wahrscheinlich nicht Resilienz unter diese ersten 3 Begriffe fassen. Jetzt weiß ich aber auch, dass ihr beide gesagt habt, wir müssen unbedingt, eine der ersten Podcast-Folgen muss mit der Tamara sein, das ist so ein wichtiges Thema. Wo kategorisierst du das im Unternehmenserfolg? Wann kommt das? Wann sollte ich mich mit dem Thema Resilienz in meinem Unternehmen, bei meinen Führungskräften entscheiden? Was ist da dein Gedanke zu?
Ich möchte es jetzt gar nicht ganz genau einkategorisieren, irgendwie auf Platz 1, 2 oder 3. Ich denke schon, dass es relativ weit oben ist. Wir haben es jetzt ja schon oft gesagt, so unser Steckenpferd ist ja nun mal Thema Vertrieb. Und da ist das Thema Resilienz extrem wichtig, ne? Hatten wir jetzt schon oft genug gesagt. Ich kann es aber ehrlicherweise nicht genau einordnen, was jetzt irgendwie das Wichtigste ist, welche Stellschrauben man da dreht. Das muss man dann auch immer individuell von jedem Unternehmen sich genauer ansehen. Aber ich weiß von Kunden, dass denen das extrem gut tun würde. Und deswegen haben wir Tamara relativ schnell mit ins Boot genommen. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass das ganze Thema Resilienz sehr entscheidend sein kann für ein Unternehmen, für diese Schlüsselmenschen, die an Führungspositionen oder draußen im Vertrieb dann unterwegs sind, einfach und genau zum Unternehmenserfolg beitragen, auf jeden Fall.
Ja, also ich bin 100% bei Michi und ich sehe es natürlich auch bei den Führungskräften, wo, wenn du aus eigener Erfahrung heraus klassischer, ich nehme jetzt mal den Vertriebsleiter bist, natürlich Druck von oben und von unten bekommst. Du bekommst Druck durch die Vertriebsmannschaft, du bekommst Druck durch die Geschäftsführung, ja, durch den CEO. Und von daher bist du ja im Prinzip so eine Art Sandwich, ne, und musst mit dieser Sandwich-Position den ganzen Tag klarkommen, ja, und mit dieser Drucksituation. Das ist das eine. Da sehe ich natürlich die Kompetenzen von Tamara im Bereich der Führungskräfte, des Führungskräftecoachings. Aber auch, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit jemand, der eben klassischer Vertriebler ist, der mit dem Nein nicht klarkommt. Also der sagt, nee, ich will gar nicht mit kalten Leads arbeiten, weil dann kriege ich ja 9-mal Nein und nur 1-mal Ja. Das macht mir meinen ganzen Tag kaputt. Ich würde gerne nur mit warmen Leads arbeiten. Ich hätte gern mein ganzes Leben lang nur ein Ja. Ne? Mit diesen Menschen haben wir natürlich auch zu tun. Also wie gehst du genau mit dieser ab? Ich sage jetzt mit dieser Ablehnung um den ganzen Tag als Vertriebler. Und das ist ja ein richtiges Thema. Von daher war es uns eine Herzensangelegenheit, dass Tamara relativ schnell mit an Bord ist. Ja. Und deshalb freue ich mich natürlich auch, dass wir sie mit an Bord haben. Und ich glaube, dass sie sowohl in der unteren Ebene als auch in der Führungsebene einen extrem wichtigen Bereich abdeckt bei uns, ja, im Expertennetzwerk.
Tamara, ich würde gerne zum Abschluss dir noch eine Frage rüberwerfen. Wenn ich jetzt an, sagen wir mal, prognostiziere, wie es bei mir ist, ist es so, dass ich jetzt hier mit in diesem Podcast war, die ganze Zeit nicke und denke, ja, alles richtig, absolut richtig, muss ich machen. Das hält schätzungsweise 72 Stunden und danach denke ich wieder 3 Jahre nicht an das Thema Resilienz, bis wir uns im Idealfall wiedersehen in einem Podcast. Und dann denke ich wieder, oh ja, stimmt, hättest du mal was machen müssen. Das heißt, diese Wiederholung und dieses Einsteigen und wirklich mal sich mit diesem Thema beschäftigen, konterkariert natürlich so dieses typische Verhalten vielleicht eines Unternehmers, zu sagen, dafür habe ich jetzt keine Zeit für Resilienz, kümmere ich mich drum, mache ich nächstes Jahr. 26 ist genau das richtige Jahr für Resilienz. Wie schaffe ich denn mal so einen schnellen, kleinen Einstieg? Wie kann ich, was sind so die ersten Schritte, die du quasi empfehlen würdest, damit man da ein bisschen am Ball bleibt und näher an dieses Thema rankommt?
Ich glaube, das Wichtige ist, wie bei vielen, vielen anderen Dingen, die man neu integrieren möchte, dass man nicht sofort von 0 auf 100 geht. Also, dass ich sofort mein ganzes Leben umkrempel. Und weil das viel zu viel Aufwand ist, unser Schweinehund viel zu groß ist und wir machen es einfach nicht. So wie bei jedem anderen Thema, was wir irgendwie in unser Leben integrieren wollen. Das heißt, ich glaube, mit kleinen Schritten, kleinen Veränderungen können wir peu à peu immer mehr verändern und wachsen am Ende. Und Resilienz, ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, Resilienz als Art Prophylaxe zu verstehen. Also Prophylaxe für oder gegen Burnout, Depressionen, Überforderungen und so weiter und so fort. Weil wenn ich meine Resilienz vorher aufgebaut habe, dann komme ich oder ist die Gefahr, in einen Burnout zum Beispiel reinzurutschen, viel geringer, als wenn ich nicht vorher schon meine Resilienz aufgerüstet habe. Das heißt, Prophylaxe ist da das Stichwort und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das so zu sehen. Mach vorher die Arbeit, dann hast du im Nachhinein viel, viel weniger Arbeit, weil wenn du mal in einem Burnout drin bist, ist der Weg lange, bis du da wieder zurück bist und wieder fit bist. Zum anderen, ja, geht es um kleine Verhaltensänderungen, kleine Dinge, die man im Alltag, in den Alltag integriert. Und ein Beispiel ist, wenn man jetzt Führungskraft zum Beispiel ist und versucht, auch dieses Thema Resilienz ins Team mit reinzubringen, dass man beispielsweise in wöchentlichen Schuhfixe, in denen man steckt, dass man da einen Tagesordnungspunkt sozusagen einführt, in dem man über positive Dinge spricht. Also was ist uns Gutes passiert? Worauf bin ich stolz? Was hat super geklappt in dieser Woche? Was war meine Erkenntnis dieser Woche? Wie auch immer. Also Dinge, die positiv sind. Weil auch das kann schon dazu führen, dass einfach einmal die Negativität, die wir ja häufig haben, also wir sind ja häufig damit beschäftigt, was funktioniert nicht und was hat nicht gut geklappt. Das ist ja so unsere Natur, dass wir uns sehr viel damit beschäftigen und weniger mit den Dingen beschäftigen, die wirklich gut klappen und dass wir stolz darauf sind und dass wir unsere Erfolge feiern, das machen wir eher weniger. Aber es kann uns helfen, einmal mehr Selbstsicherheit zu bekommen, mehr Selbstvertrauen zu bekommen, was auch wiederum unsere Resilienz stärkt. Und gleichzeitig macht ja dieses positive Gefühl ja auch was mit uns. Es geht uns einfach besser. Es geht dem Team besser. Man wächst damit auch ein Stück weit mehr zusammen. Und all das gesammelt kann uns dabei helfen, dann in schwierigen Situationen ja besser zurechtzukommen, weil man einmal das Team stärker zusammengewachsen ist und gleichzeitig das Selbstvertrauen und ja dieser Glaube an einen selbst durch diese positiven Erfahrungen schon gestärkt worden ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie man das ganz easy, sag ich mal, in den Arbeitsalltag integrieren kann, ohne dass man jetzt von heute auf morgen sein ganzes Leben verändern muss. Das sind so ganz, ganz kleine Dinge. Oder ich mache das für mich alleine und ich überlege mir vorm Schlafengehen 3 Dinge, wofür ich heute dankbar bin. Also wenn ich es jetzt nicht im Team machen möchte, dann mache ich es eben für mich alleine und muss das auch gar nicht aufschreiben, wie das häufig gepredigt wird mit diesen Dankbarkeitstagebüchern und so weiter. Sondern es reicht, wenn ich mir darüber Gedanken mache bei 3 Punkten und damit gehe ich dann schlafen und ich gehe mit einem positiven Gefühl schlafen und stehe vielleicht dann auch gleich schon besser auf, weil ich besser geschlafen habe. Das sind alles so ganz kleine Dinge, die unsere Resilienz stärken können und die man einfach integrieren kann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne mal auf www.umsatzlust.de vorbei. Tamara ist da eine Expertin für das Thema Resilienz, nicht nur für Führungskräfte, sondern ich glaube Resilienz auch im Allgemeinen, das haben wir gerade gelernt. Da gibt es bei ganz vielen Menschen eine Menge Potenzial. Vielleicht noch eine ganz kleine redaktionelle Anmerkung, wenn Sie sich jetzt diesen Podcast angehört haben, weil Sie vielleicht über den Suchbegriff Resilienz zu uns gekommen sind, müssen wir dazu sagen, dass wir hier gerade die Herren in diesem Podcast natürlich mit einer lockeren Zunge und mit ein bisschen Schnack, wie man so schön sagt, an so ein Thema rangehen. Wir wissen natürlich, dass es auch Personen gibt, die in einer vielleicht ernsteren Situation sich befinden und gerade zu diesem Thema sich vielleicht Expertise reinholen wollen. Wir bitten da einfach um Verständnis, wie dieser Podcast aufgebaut ist. Das einfach nur noch mal ganz kurz zur redaktionellen Einordnung. Ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank an Tamara Schwab für die spannenden Einblicke und würde noch mal jedem das Wort ganz kurz übergeben. Als erstes natürlich an dich, liebe Tamara. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen.
Mir hat es absolut gefallen. Ich finde es immer wieder schön, diesen Bezug zum Berufsleben herzustellen, sich gemeinsam darüber auszutauschen. Und es gibt einfach so viel, was man tun kann, um sich selber resilienter zu machen, sein Team resilienter zu machen. Und am Ende, wenn das Team resilient ist und mental stark ist, kann man so viel gemeinsam erreichen und so erfolgreich sein. Und von daher bin ich überzeugt davon, dass es an vielen Stellen eine Abkürzung sein kann zu noch mehr Erfolg.
Ich nehme den Ball mal einfach auf. Danke dir, Tamara. Ich fand es mega, mega spannend. Ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, ne? Ich bin da ja meiner Frau sehr dankbar, weil sie hat uns ja auf dich aufmerksam gemacht. Also vielen Dank geht auch raus an dich, Katar. Nochmal mega spannend. Und wenn ich könnte, würde ich jetzt sofort erstmal ein Meeting, einen Workshop bei dir buchen, weil ich glaube, da kann jeder noch extrem viel dazulernen. Und ich ebenfalls. Und mit den Energieinseln und die ganzen Tipps, die du jetzt gerade schon in so einer kurzen Zeit mitgegeben hast, war sehr wertvoll. Also vielen Dank dir, Tamara, nochmal.
Ja, auch von meiner Seite aus natürlich Dank an dich, Tamara, und an Katha, an die Frau von Michael, weil wir wären wahrscheinlich entweder nie oder später bei dir gelandet, wenn Katha nicht beim Italiener gesagt hätte, Mensch, die braucht ihr unbedingt im Team, die passt zu euch. Genau, also von daher nochmal Dank an Katha. Und ich hätte nie gedacht, dass sie in eine Situation kommen wie die Kandidaten bei DSDS, die sagen ja immer, ruf jetzt die und die Nummer an. Und ich kann jetzt sagen, wir haben seit gestern die direkte Buchungsoption bei uns auf der Webseite. Das heißt, wer Interesse hat an einem Resilienztraining mit Tamara, bitte auf www.umsatzlust.de direkt den Experten anfragen. Und dann vermitteln wir natürlich die Tamara an die entsprechenden Kunden. Also von daher freue ich mich riesig, dass du bei uns im Team bist, liebe Tamara. Und es wird eine heiße Reise dieses Jahr. Ich freue mich auf alles, was kommt und wünsche allen, die zugehört haben, natürlich eine wunderschöne Woche. Wann auch immer dieser Podcast veröffentlicht wird. Wir haben jetzt Montag, aber in diesem Fall eine erfolgreiche und gesunde Woche.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao.